Ein eigenartiger Montag, klimatisch und natürlich auch thematisch. MH17, das klingt irgendwie so technisch und ist aber auf der anderen Seite sehr dramatisch. Was sagt Sergei Lochthofen dazu, den ich jetzt in der Leitung begrüße? Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Naja, ich habe mich erstmal gefreut, oder was heißt gefreut, aber ich habe beim ersten Hinhören sogar LH gehört, also Lufthansa, und war entsetzt darüber. Aber dass es Malaysia zum zweiten Mal in dieser kurzen Zeit mit so einer tragischen Geschichte trifft, das ist natürlich auch also Horror in jeder Hinsicht. Und dass die Schuldzuweisungen nur hin und her gehen, das kennen wir ja in solchen Situationen. Aber wir wissen natürlich auch, dass zum Teil skrupellose Leute am Abdrücker sitzen da unten.
Schuldzuweisungen gehen auch an die Fluglinien, denn auch die Lufthansa hat ja zeitgleich das Krisengebiet nur wenige Kilometer überflogen, obwohl sie wussten, dass es eben ein Krisengebiet ist und dass auch Kassam-Raketen da unterwegs sind. Ja, und dann gibt es Fluglinien, die bewusst dann und keine Kosten sparen, diese Krisengebiete umfliegen. Da ist es der Vorwurf im Raum, dass die Fluglinien aufs Geld schauen und damit ein Menschenleben gefährden?
Das ist gar keine Frage so. Sie fliegen ja auch zum Teil bei den weiten Strecken nach Asien, auch über Afghanistan. Da sind noch seit der Zeit der Amerikaner noch Stinger-Raketen, dann haben die Russen dort Waffen hinterlassen. Das heißt also, niemand weiß, wo das Zeug eigentlich geblieben ist. Das heißt, da kann das auch passieren. Da gibt es natürlich viele Gegenden in der Welt, und die Fluggesellschaften gehen so wie wir beide, wenn wir ins Auto steigen, ziemlich routiniert mit den Dingen um. Das heißt, wir gehen alle davon aus, geht schon mal gut, aber in dem Fall, dass die Separatisten oder wer immer das gewesen ist, ich würde sie so ganz normale Banditen eigentlich nennen, dass die über solche Waffen verfügen, das ist schon sagen wir, sehr beängstigend, und da kann auch Putin erzählen, was er will, dass diese Waffen rüber können in die Ukraine und dass dort immer wieder frische dazukommen, das ist eine Verantwortung, die kann Russland nicht von sich abstreifen, egal wie und wer da die Befehle gegeben hat.
Mhm. Nun könnte dieser kalte Krieg, der es ja schon fast wieder ist, ja irgendwann mal umschlagen. Das ist ja wirklich eine brenzlige Situation, habe ich zumindest das Gefühl. Die Lage ist undurchsichtig. Wenn sich aber herausstellt, dass Russland irgendwie doch seine Hände im Spiel hatte, dann steht ja eine Eskalation bevor, oder?
Gar keine Frage. Ich meine, dass sie die Hände im Spiel haben, ist auch unbestritten. Ich kann mir vorstellen, wenn die Ukrainer auf russischem Territorium Waffen liefern würden, wie da die Russen darauf reagieren würden. Ich glaube auch nicht, dass die Grenze so disparat ist, dass die Russen nicht wissen, wer dahin wohin geht und mit großen Schleppern vielleicht Raketen darüber schafft. Nein, nein, das ist natürlich über die Geheimdienste alles organisiert. Wir wissen ja auch bei diesen, sag ich mal, Banditen, Terroristen oder wie sie sich da nennen, denn Separatisten sind es nicht, es sind ja fast alle Söldner, die jetzt inzwischen dort kämpfen, es sind ja Leute aus ganz Russland, die da hingezogen sind und vermeintlich sozusagen die Freiheit bringen wollen, dem Donbass. Also das Ganze ist unerquicklich und ist der Weg führt direkt in den Kreml, da gibt es ja überhaupt gar keine Frage. Natürlich bleibt der Westen schwankend, weil auch die Sanktionen letztlich ihn auch treffen. Man weiß nicht, was auch der Putin plant und was in diesen Köpfen da vor sich geht. Aber diese Maschine, also 300 Tote, das müsste ja nun letztlich auch dem Allerletzten die Augen öffnen. Wenngleich, wenn Sie in die russischen Internetmedien und in die Presseschau reinschauen, dort, ja, da ist natürlich immer von Verschwörungstheorien nationalistische Dinge drin. Also insofern, ich habe die Befürchtung, die stecken das wieder weg und machen weiter.
Wie weit kann sich denn Putin eine internationale Isolation leisten?
Na, leisten kann er sich natürlich nicht. Der glaubt natürlich über die vielen Jahre, wo er gut Öl und Gas verkauft hat, ein gutes Polster zu haben, um auch wirtschaftliche, ernsthafte Sanktionen zu überstehen. Aber der Schaden für die Wirtschaft ist, sagen wir, enorm. Irgendwann kommt er auch bei der Bevölkerung an, und darum geht es ja Putin letztlich. Dieser Krieg wird ja auch aus innenpolitischen Überlegungen in Russland geführt. Die Popularität Putins war vor dem Konflikt, vor der Annexion der Ukraine, vor diesen blutigen Ereignissen in Donbass ziemlich weit runter auf dem letzten Stand, und jetzt ist er so populär wie selten. Das zeigt ja auch, dass in 70% oder 80% der Russen nun auch nicht gerade in den Köpfen, sage ich mal, Ordnung herrscht, sondern die Herrschaften sehr auf diese nationalistischen Parolen gerne eingehen. Das heißt, er ist sehr populär wie noch nie, aber in dem Augenblick, wo die Leute ihre Arbeit verlieren, wo sie nicht mehr so gut verdienen, dann schwenkt das um. Das heißt, der Westen sollte in dieser Hinsicht durchaus ernsthaft überlegen, wie man den Russen tatsächlich die Grenzen aufweisen kann.
Heute ist in der Zeitung zu lesen, Ostdeutscher ist das Gesicht des islamischen Terrors. Dann haben wir ja noch ein anderes Gesicht des Terrors, das ist Beate Zschäpe, die ja jetzt ihr Gesicht zeigt und auch natürlich die Stimme erhebt. Was ist denn zu halten von der Ablehnung der Verteidiger von Beate Zschäpe?
Naja, erstens glaube ich, es ist sehr naiv, was zum Teil in der Berichterstattung läuft. Immer noch, sage ich mal, mit einem Fragezeichen versehen, ist diese Beate Schäfer eine gerissene Terroristin und Extremistin. Ich würde sagen, jederzeit, so diszipliniert wie sie bis jetzt das Ganze durchgehalten hat, indem sie schweigt, eigentlich zu einer monströsen Tat ihrer Kumpanen. Sie ist sicherlich auch geistig möglicherweise sogar das Zentrum dieser Veranstaltung gewesen. So, und ich glaube, diese ganzen Mätzchen jetzt mit den Anwälten führen nur in eine Richtung. Sie versucht Zeit zu gewinnen, sie versucht den Prozess erstmal zum Platzen zu bringen. Das sind alles so Dinge, die natürlich abgesprochen werden. Ob da alle, sag ich mal, Anwälte, ihre Verteidiger dabei sind oder vielleicht die einer geopfert wird, das ist alles für uns, für die äußere Erscheinung, für Show. Letztlich geht es hier natürlich darum, nach Möglichkeit eine gerechte Strafe zu umgehen. Und ich vermute mal, das Gericht kann an dieser Stelle bei allem Respekt davor, dass man natürlich Angst hat, falls man eine falsche Entscheidung trifft, dass dann die Revision alles wieder kassiert. Wir haben das gerade ja in Italien gesehen. Diese Sexpartys mit Minderjährigen, da ist ein Richter aufgestanden und gesagt, da war gar nichts. Ja, also es ist alles möglich an dieser Stelle und ich glaube, Frau Schäpe und sicherlich auch die Beratung aus ihrem Umfeld sagt ja, riskier das mal.
Bei der Aufklärung des NSU und des Terrorismus, des rechtsextremen Terrors, sind ja die staatlichen Behörden immer wieder in den Fokus geraten. Da ist von Mitschuld und Mittäterschaft die Rede und natürlich auch die Verfassungsschutzämter. Jetzt gab es ja nun eine Reform des Verfassungsschutzgesetzes in Thüringen und da soll ja der Verfassungsschutz in die Schranken gewiesen werden. Geht Ihnen das weit genug?
Nein, wir haben ja schon vor Jahren, also als wir angefangen haben mit unserem Gespräch, Herr Rose, immer wieder auch darauf hingewiesen, das ist ja die Erfahrung unseres Lebens auch im Osten wie im Westen, dass Geheimdienste immer die Besonderheit haben, sich zu verselbstständigen. Das heißt, das war in der DDR extrem im Auftrag der Partei, aber letztlich dann auch als Struktur hatte ja sogar die Partei vor denen Angst. Und so ist es auch selbst in einer Demokratie, dieser ganze graue Bereich, der meint, aus welchen Gründen auch immer dies machen zu müssen, macht vieles auch auf eigene Rechnung. Wenn wir allein diese 90er Jahre nehmen, da gab es eine große Identitätskrise, der Osten war weggefallen, der Kalte Krieg war vorbei und diese ganzen Dienste hatten plötzlich keine Begründung mehr, keine richtige. Und da suchte man sich. Ich glaube, dieser Rechtsextremismus, der damals auch gezüchtet worden ist, nicht nur spontan entstanden ist, wir haben ja diesen schönen, dieses schöne Beispiel Herr Brandt aus Thüringen, der ja immer wieder neuen Stoff liefert, wie skurril und wie absurd das Ganze abgelaufen ist in diesem Verfassungsschutz. Ich glaube nicht. Es gibt eine vorübergehende Aufregung, dann beruhigt sich das und dann geht es weiter und dann sitzt wieder ein Verfassungsschutzmann und neben ihm werden Leute erschossen und er tut so, als ob er nichts davon gesehen hätte, wie es in Kassel bei der NSU-Geschichte passiert ist.
Kommen wir mal zu Jubelfeiern und da gab es ja jetzt eine große Jubelfeier nach der WM natürlich auch, hat die Kanzlerin Angela Merkel ihren 60. Geburtstag gefeiert, Journalisten haben gesungen. Das ist ja schon außergewöhnlich, was es da also auch von europäischer Seite da an Glückwünschen, an fast herzlichen, freundschaftlichen Glückwünschen gab, also ein WM-T oder ein Fußball-T-Shirt der Nationalmannschaft mit allen Unterschriften der europäischen Staatschefs, also das ist ja nicht selbstverständlich, oder?
Naja, ich glaube, Jubelfeier war nicht, weil Frau Merkel zu Jubelfeiern nicht richtig passt. Sie überrascht ja jedes Mal die Leute damit, dass die versammelten Gäste sich erstmal einen Vortrag anhören müssen, der meistens auch noch mit ihrem Beruf zu tun hat und ihnen, sage ich mal, die Dinge zurecht rückt im Kopf. Das heißt also, ich würde mal sagen, im Rahmen dessen, was hätte stattfinden können, wie bei den Royals in England, ist es ja nicht. Insofern ist es ja auch okay. Auf der anderen Seite, ich glaube, die Deutschen nehmen einfach zu wenig wahr und das ist die innere Sicht. Die äußere Sicht ist eine ganz andere auf Deutschland in Zeiten der Krise, wo es überall kracht und knallt und die Arbeitslosigkeit zum Teil enorm wächst in Südeuropa. Ist Deutschland eine Insel der Ruhe? Das ist auch ein Verdienst von Merkel, nicht ihr als allein, aber auch ein Verdienst von Frau Merkel, die mit ruhiger, besonnener, überlegter Art, manchmal eben zaudrig, aber das gehört auch mit dazu, das Land doch versucht, durch diese Zeit zu bringen. Insofern finde ich, ist es auch angemessen, selbst viele Leute, die, sage ich mal, politisch Konkurrenz sind, erweisen ihr den Respekt. Sie hat zwei Dinge, die Leute wunderbar verstehen. Sie ist uneitel, was heutzutage sehr selten ist. Das heißt also, sie hat eine höhere Form der Eitelkeit, wenn sie gelobt wird als große Staatsmännin. Das gefällt ihr schon gut, aber sie läuft nicht wie ein Gockel rum wie die Männer. Und zweitens, soweit wir das überblicken können, und da stehe ich auch voll dazu, sie ist nicht korrupt, das kann man auch von vielen Politikern auch in Europa nicht unbedingt sagen. Denken Sie an Sarko, denken Sie an Berlusconi, da wollen wir gar nicht von Putin reden. Das heißt, was die auf irgendwelchen Konten irgendwo rumliegen haben oder was die so machen, das macht sie nicht. Das macht sie auch schwerer angreifbar. Und das spüren die Leute und sehen darin eine wichtige Stabilität, sag ich mal, in dieser Zeit. Und das Einzige, was sie jetzt vielleicht ein bisschen ärgert, ist die Spekulation, dass sie in den nächsten 2 Jahren zurücktreten sollte. Das ist eine reine Kopfgeburt von Journalisten im Boulevard. Vollkommener Unsinn. Adenauer war 14 Jahre lang dran und war viel älter in dieser Zeit. Kohl war viel älter, war 16 Jahre dran. Also die hatten noch einiges vor, glaube ich.
Mhm. Wie haben Sie sie denn ganz persönlich kennengelernt? Denn als Sie Chefredakteur der Thüringer Allgemein waren, hatten Sie ja auch mit ihr zu tun.
Ja, das fing eigentlich sehr früh an. Also wir haben ja zur gleichen Zeit in Leipzig studiert und zur gleichen Zeit den Studentenclub Moritzbastei ausgegraben. Aber da war sie ein graues Mäuschen. Natürlich hat man sich nicht gemerkt, wer da rechts oder links mit der Schaufel oder mit der Karre da rumläuft. Aber wir waren praktisch in der gleichen Zeit dort in Leipzig zugange. Und das erste Mal habe ich sie getroffen, da war sie im Büro von Lothar de Maizière. Sie war Mitarbeiterin im Pressebereich, beim Pressesprecher. Und die hatte Unterlagen bereitgestellt. Ich war in einer ersten Gruppe von Journalisten. De Maizière ist ja mal nach Amerika zu Präsident Bush gefahren. Und da waren 4 Journalisten eingeladen, 3 aus dem Westen, 1 aus dem Osten. Und ich war dabei. Und sie hat das alles vorbereitet. Und ich habe damals schon festgestellt, mit Interesse, sie war, ja, sage ich jetzt mal, nun nicht gerade, sage ich mal, so zurechtgemacht, wie ich es mir in einem Büro von einem Ministerpräsidenten vorgestellt hatte. Also auf der einen Seite sehr zurückhaltend, sehr bisschen grau sogar. Auf der anderen Seite, das, was sie gemacht hat, hat wunderbar geklappt. Das konnte man von den fast allen Mitarbeitern drumherum nicht sagen. Was sie gemacht hat, war ordentlich. Und dadurch fiel sie mir schon ein bisschen auf und ich sah dann plötzlich sie an der Seite von Helmut Kohl und später kam sie natürlich öfter mal in die Redaktion und man hat sich auch öfter mal so getroffen. Ich habe sie mal im Lafayette im Kaufhaus in der Friedrichstraße mal am Käsestand am Französischen anstehen sehen, da haben wir auch mal gequatscht. Ich will nur deutlich machen, man hat dann so die verschiedensten Ebenen und irgendwann, da war ich gerade 50 und es muss im August 2003 gewesen sein, kam sie in die Redaktion und wir hatten ein nettes Gespräch für die Zeitung und dann fragte sie, na, wie ist das mit dem 50. Ist das so ein Abschnitt? Denn den hatte sie aus Vorsicht. Das heißt, sie ist fast ein Jahr jünger als ich. Und da habe ich gesagt, Frau Merkel, das ist kein Problem, Sie wachen auf und es geht wunderbar weiter und Sie merken gar nicht, dass Sie 50 geworden sind. Da hat sie sich gefreut. Und hat zu ihrer Geburtstagfeier damals auch wieder einen Vortrag arrangiert, was den ganzen Politbetrieb in Berlin entsetzt hat, wie kann man so einen Geburtstag feiern.
Mhm. Nun kommen wir mal zu Thüringen, da gab es ja jetzt den Vergleich von Heike Taubert und Angela Merkel, beide sozialdemokratisch, beide etwas zurückhaltend, aber doch irgendwie pfiffig, soweit man den Begriff heutzutage noch benutzen kann. Sehen Sie Parallelen zu Heike Taubert?
Nein, also ich glaube einfach, die Lebenswege sind natürlich sehr unterschiedlich. Die Situation, in der man in die Macht hineingewachsen ist, sind unterschiedlich. Wenngleich Heike Taubert auch Geschichte schreiben kann, da gibt es ja gar keine Frage, falls sie für die SPD ein gutes Ergebnis erzielt und dieses Ergebnis ausreicht, mit Rot oder Rot-Rot-Grün zu machen. Das ist natürlich ein Einschnitt, der wäre für die Sozialdemokratie und für die Politik in Deutschland doch von Bedeutung. Und sicherlich sich dazu zu entschließen und nicht jetzt den gewohnten Weg zu gehen, das ist etwas, was Frau Taubert natürlich, sage ich mal, zumindest nach oben spielen würde. Und dann gibt es ja natürlich eine zweite Überlegung, die ganzen großen Parteien, die CDU, die SPD, haben ja einen Mangel an, sagen wir, Nachwuchstalenten. Wir sehen ja, wie schnell da plötzlich, sagen wir, die Abnutzung stattfindet. Da ist natürlich etwas, man kann sich auch mit so einer Geschichte empfehlen für Berlin, weil die SPD sucht ja nach einem Druckpunkt gegenüber der CDU. Sie ist nicht mehr auf Augenhöhe mit ihren Wahlergebnissen. Die liegen bei Mitte 20, die CDU im Augenblick um die 40 herum. Das heißt, sie müssen sich überlegen, wie können sie in Berlin vielleicht auch mal anders regieren. Sonst sind sie ja immer und ewig der Juniorpartner der CDU. Und das ist sicherlich für eine Partei nicht unbedingt, sagen wir mal, strebenswert. Insofern ist es interessant und spannend in Thüringen. Aber wir haben ja noch ein paar Wochen. Der Fußball hat sicherlich zu einer guten Stimmungslage geführt. Dann sind Ferien und dann geht es einen ganz kleinen Wahlkampf. Also Die großen Parallelen sehe ich zwar noch nicht, aber interessante Ausgangsposition hat Frau Dauber jedenfalls.
Und wir haben noch die nächsten 56 Tage Zeit, drauf zu schauen. Und auch von Berlin schaut man natürlich auf Thüringen. Das bleibt spannend. Wir werden das weiter verfolgen. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.
Ich wünsche Ihnen auch eine schöne Woche. Wir können ja noch ein paar Espresso bis dahin trinken.
Das werden wir tun. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.